Hallo und herzlich willkommen zur Lebendige Methode, der Podcast, der sich Forschungsmethoden von Ihrer persönlichen Seite aus nähert. Mein Name ist Philipp Schelling.
Und mein Name ist David Jahr.
Wir sind zwei Sozialwissenschaftler, die das Interesse an qualitativer Forschung teilen.
Hier geht es weiter mit Folge 6, dem dritten unseres zweiten Gesprächs mit Ralf Bonsack aus dem September 2023. Und das ist dann also auch unsere letzte Folge mit Ralf Bonsack. Und weil wir immer abwechseln, ist Philipp heute wieder der Moderator dieser Folge.
In der letzten Folge haben wir mit der Frage nach dem Bruch mit dem Common Sense abgeschlossen. Auch heute wird es an vielen Stellen um grundlagentheoretische Prinzipien und Bedeutsamkeiten nun verstärkt hinsichtlich erkenntnistheoretischer Implikationen gehen, aber auch um persönliche Ansprüche an das Forschen mit der dokumentarischen Methode sowie eigenen Haltungen in Bezug zum wissenschaftlichen Arbeiten und zum Wissenschaftssystem insgesamt. Zunächst geht es los mit einer Frage nach der Entstehung der praxeologischen Wissenssoziologie, einer breit angelegten grundlagentheoretischen Begründung der dokumentarischen Methode.
Dann die nächste Frage, wenn wir uns in der Entwicklung der Methode, wenn wir weitergehen, und ich glaube, vielleicht habe ich jetzt das Entstehungs-, also das Datum richtig, 2017 ist dann, glaube ich, die praxeologische Wissenssoziologie entschieden. Wie bist du dazu gekommen, also an der Arbeit der praxeologischen Wissenssoziologie? Ja, vielleicht erstmal das als Frage.
Als Hintergrund dazu, es ist ja eigentlich ungewöhnlich, könnte man jetzt von außen betrachtet sagen, dass das grundlagentheoretische Werk so relativ spät erscheint, ja, wenn schon so viel vorher kommt.
Und vielleicht könnte man auch noch sagen, auf einer technischen Ebene hat es methodisch ja schon funktioniert. Wofür braucht es sozusagen diese zusätzliche Begründungsebene?
Ja, aber das ist ja eine interessante Weise der rekonstruktiven Sozialforschung, wo sozusagen die zunehmende theoretische Explikation der Kategorien, mit denen man arbeitet, aber auch die zunehmende Explikation der Methoden, die da noch mit drin stecken. Das ist ja ein zunehmende Prozess der Explikation. Und das ist ja das, sozusagen auch, entspricht ja wieder auch dem Praxismodell. Man arbeitet schon mit sehr vielen Voraussetzungen, weil es darum geht, dass die Praxis funktioniert. Und die, also sozusagen die metatheoretische Begründung ist ja keine, die ich dann anstrebe mit der praxeologischen Wissenssoziologie, ist ja keine, die wo deduktiv jetzt aus schon bekannten theoretischen Annahmen hier etwas abgeleitet wird, sondern es geht ja darum, die im Erkenntnisprozess, im Interpretationsprozess schon implizierten Muster, die auf den Begriff zu bringen, ne? Theoretisch. Also als theoretisch auf den Begriff zu bringen, aber auch natürlich dann methodisch Praktiken nochmal wieder zu explizieren auch. Und das muss ja notwendigerweise, kann das ja, wenn es wirklich aus der Praxis rekonstruiert wird, erst spät. Also es ist ja im Grunde halt die, und das ist ja das Problem, dass man das, diese Denkweise, die wir haben, dass wir immer wieder uns also vergegenwärtigen müssen, dass das ein ganz anderes Verhältnis von Theorie und Praxis dem zugrunde liegt, nämlich dass es erstmal praktisch erprobt sein muss in gewisser Weise, bis man es dann wirklich explizieren kann. Ne? Und das ist ja im Grunde das, was ich zunehmend versucht habe. Ne? Also das jetzt zunehmend zu explizieren, was da passiert. Natürlich ist es auch so, dass ich da jetzt von Leuten natürlich lerne, also Bourdieu, Luhmann, die halt deren Praxis ich nicht kenne. Ne? Also die Luhmanns Praxis ist mir auch schleierhaft. Also ich weiß, woher er sozusagen seine Praxis nimmt. Aber das ist ja auch nicht so wichtig. Wichtig ist ja nur, dass ich merke, aha, die Rekonstruktion der Praxis, die mich jetzt interessiert, da hilft es mir, wenn ich jetzt mit dem Luhmannschen Begriff des selbstreferenziellen Systems nehme. Also wenn ich merke, dass ich das Bild nur interpretieren kann, wenn ich die Totalität des Bildes habe, was der Inder ja auch sagt. Dann gehe ich weiter und frage, ja, wie kann man das jetzt weiter in Kontext stellen? Bringt das auch teilweise auf den Begriff, aber bei Luhmann gibt es dann halt den Begriff der Selbstreferenzialität von Systemen. Und dann kann man da wieder weitergehen. Aber für mich ist sozusagen der Anstoß jetzt, überhaupt in eine bestimmte Richtung zu gehen, immer zunächst der Bezug zur Praxis des Erkenntnisprozesses.
Die Arbeit an der praxeologischen Wissenssoziologie hängt also auch zusammen mit einer erkenntnistheoretischen Vorgehensweise.
Spannender Punkt. Philipp, könntest du uns die Erkenntnistheorie der dokumentarischen Methode noch ein wenig skizzieren?
Gern. Im Gegensatz zu bestimmten klassischen Epistemologien, die die sozialwissenschaftliche Methodologie als etwas begreifen, das deduktiv aus einer Reihe grundlegender, vorab angenommener Prinzipien oder Theorien abgeleitet werden kann, also als logisch aus fundamentalen theoretischen Annahmen hervorgehend, basiert die dokumentarische Methode in ihrem Bezug zu Mannheim auf der Annahme, dass die Begründung einer Erkenntnistheorie und Methodologie aus der Rekonstruktion der Forschungspraxis hervorgehen muss. Forschen wird dabei als eine soziale Praxis verstanden, als ein Prozess, in dem sowohl implizite Wissensbestände als auch Verfahren wirksam sind, die es zu rekonstruieren und zu explizieren gilt. Die rekonstruktive Analyseeinstellung der dokumentarischen Methode ist demnach nicht nur auf die Praxis der Erforschten, sondern auch auf die Praxis der Forschenden selbst anzuwenden. Mannheim schreibt, Zitat, die Methodologie will nur ins logische Bewusstsein heben, was bereits allenthalben in der Forschung de facto geschieht. Zitat Ende. Laut Ralf Bonsack entfaltet Mannheim mit diesem Gedanken Ansätze einer Erkenntnistheorie, die davon ausgeht, dass die methodischen Prinzipien selbstreferenziell aus der eigenen Forschungspraxis rekonstruktiv gewonnen werden. Auf diese Weise hätte Mannheim erkenntnistheoretische Prinzipien eines methodologischen Pragmatismus vorweggenommen, wie er besonders von Luhmann in den 1980er Jahren formuliert wurde. Bonsack hebt zudem hervor, dass im Kontext der dokumentarischen Methode auch von einer praxeologischen Epistemologie gesprochen werden könnte.
Vielen Dank, Philipp, für diesen kurzen Aufriss.
Weiter geht es mit einer Frage von mir.
Könnte man vielleicht aussagen, dass die praxeologische Wissenssoziologie ein Ergebnis des frühen Anspruchs ist, der Theorie, also auch das Theorieniveau, hochzuhalten in der eigenen Arbeit? Also, dass das doch irgendwie mitlief?
Nee, also das Niveau der Theorie kann ja nicht hoch genug sein. Also ich glaube, dass diesen Anspruch hatte ich immer. Nur ich bin mit dem halt, das war ja eine Krise, ich bin mit dem nicht so richtig zurechtgekommen früher, weil ich dachte, ich muss jetzt, wenn ich jetzt mich noch mehr mit Luhmann befasse, und aber nicht mit der Praxis des Erkenntnisprozesses, in denen das eine Rolle spielt, dann komme ich da weiter. Aber ich bin da nicht weitergekommen. Ja, also das ist ja gerade das. Also bin ja auch bestraft worden, indem halt Luhmann das nicht so bemerkenswert fand. Sich da, wie sollte er auch? Ich meine, also ich habe ja mein eigenes Interesse da reingebracht und aber das Niveau der Theorie, also kann ja nicht hoch genug sein, weil nur wenn man halt abstrakte Kategorien hat, wirklich, kann man auch das machen, was ja wieder erkenntnistheoretisch zentral ist, nämlich eine komparative Analyse strukturieren. Das Tertium Comparationis muss möglichst abstrakt sein. Und das heißt, also die metatheoretischen Kategorien müssen abstrakt sein, damit du ein breites Spektrum Tertium Comparationis heißt. Also dieser Vergleich jetzt unterschiedliche Organisationen oder unterschiedliche People Processing Organizations zu vergleichen, ist es unbedingt notwendig, sich zunehmend auf abstrakte Kategorien zu beziehen, die das Tertium Comparationis ermöglichen. Nämlich in dem Fall diesem Kategorie der konstituierenden Rahmen, die meines Erachtens diese diese Funktion bis zu einem gewissen Grade erfüllen kann, ne? Dieses Tertium comparationis. Und oder aber auch dieser Begriff des People Processing ist eigentlich ein Begriff, der immer noch nicht so richtig geklärt ist. Und zwar deswegen nicht, weil halt der auch abhängig ist von der Klärung, also der Begriffe aller Organisationen, eines des Vergleichsmöglichkeiten der Organisationen, die dazu zu zählen sind. Da ist die konstituierende Rahmung ein zentraler Begriff, aber es reicht noch nicht, um jetzt das wirklich zu definieren. Das ist aber auch so ein Punkt, dass man natürlich sagt, wenn ich jetzt den Begriff People Processing verwende, dann denken alle, ja, ich muss jetzt unbedingt ganz klar definieren, diesen Begriff. Und wenn ich dann sage, ja, aber er muss empirisch erst weiter ausgearbeitet werden in der komparativen Analyse, dann wird das als eine Ausrede angesehen. Aber es ist keine. Also.
Auch in den vergangenen Folgen haben wir schon einiges über die große Bedeutung der komparativen Analyse gehört. Eben hat Ralf von grundlagentheoretischen Begriffen wie People Processing Organization und konstituierender Rahmung als Tertium comparationis gesprochen. David, was ist ein Tertium comparationis und welchen Stellenwert hat es für die und in der komparativen Analyse?
Okay, vielleicht kurz vorher nochmal zum Begriff der People Processing Organizations. Den hat Ralf Bunsack ja von mir auch jetzt gerade gesagt, hatte von Luhmann entliehen, und gemeint sind Organisationen, die über die Biografie ihrer Klientel entscheiden. Bisher, er hat ja angedeutet, dass das unklare Grenzen sind, und bisher wird darunter vor allen Dingen also die Schule verstanden, die Kita und soziale Arbeit. Kann mir aber vorstellen, dass mit weiter empirischer Arbeit auch noch mehr Organisationen dazukommen. Okay, also das Komparationis, was er als Beispiel in diesem Kontext genannt hat, ist diese konstituierende Rahmung, über die wir schon in alten Folgen geredet haben. Jetzt erstmal abstrakt zum Komparationis oder zum Tertium comparationis. Das ist Latein und bedeutet ja das Dritte des Vergleichs oder auch das vergleichende Dritte und ist, wie auch Ralf Bunsack gerade gesagt hat, Bestandteil der komparativen Analyse. Und das heißt, da sind wir vor allen Dingen auch im methodischen Bereich der dokumentarischen Methode, hatte aber auch so hohen Stellenwert, dass wir auch hier in der methodologischen, grundlagentheoretischen Diskussion sind. Die komparative Analyse ist für die qualitative Sozialforschung generell von hoher Bedeutung, weil erst Vergleichshintergründe lassen soziale Phänomene konturiert erscheinen und auch anders erscheinen, je nachdem, was der Vergleich ist. Und die dokumentarische Methode zeichnet sich ja dadurch aus, parallel zur Grounded Theory und im Gegensatz zur mit Gedankenexperimenten arbeitenden objektiven Hermeneutik, durch den Anspruch, weitgehend mit empirischen Vergleichen zu arbeiten und generell stark durch die komparative Analyse strukturiert zu sein. Das Tertium comparationis ist einmal auf methodologischer Ebene zu diskutieren, nämlich in der Frage, wie es gewonnen wird. Wie Bunsack selbst schreibt, setzt nämlich auch dessen begriffliche Explikation ein Vergleichshorizont heraus, der implizit bleibt. Mit jedem Vergleich, der eingestellt wird, schwingt auch eine implizite Ebene mit. Da ist das Tertium comparationis auf abstrakter, metatheoretischer Ebene präzise zu definieren. Das Tertium comparationis hat außerdem einen hohen Stellenwert in der empirischen Auswertung. Im Forschungsprozess spielt es schon bei der reflektierten Interpretation eine Rolle. So sucht man bei der Auswertung beispielsweise von Gruppendiskussionen und anderen nach gleichen Themen oder in der Videoanalyse nach gleichen Interaktionsanlässen, die alle Fälle verhandeln. In dem Fall wäre dann also das Thema bzw. der Interaktionsanlass das Tertium comparationis. Später wird dann auch die rekonstruierte Orientierungsfigur des Tertium comparationis und dann sind wir bereits auf der Ebene der syngenetischen Typenbildung. Nachdem man in seiner Analyse eine Basistypik bzw. ein übergreifendes gemeinsames Handlungsproblem identifiziert hat, macht man einen zweiten Schritt, die Spezifizierung des Types. Und statt auf Gemeinsamkeiten über die Fälle hinweg werden nun Unterschiede gesucht nach dem Prinzip des Kontrastes der Gemeinsamkeit. Das gemeinsame Orientierungsproblem, die Basistypik, ist dann das Tertium comparationis und wird durch den Vergleich in seinen Varianten ausgelotet. Also egal, wie von welcher Seite man das Tertium comparationis betrachtet, das, was Ralf hier gesagt hat, es muss möglichst abstrakt definiert werden, zeigt seinen engen Zusammenhang zur Grundlagentheorie der dokumentarischen Methode, zur praxeologischen Wissenssoziologie.
Vielen Dank, David. Das heißt, so wie ich deinen Ausführungen jetzt gefolgt bin, das Tertium Comparationis wechselt im Laufe der Forschungspraxis und am vielleicht sozusagen zu Beginn, wenn wir an dem Beispiel, wenn wir uns an das Beispiel von Ralf zurückerinnern mit der People Processing Organization, wenn wir das als Tertium Comparationis betrachten, dann wäre das sozusagen das strukturierende Dritte von dem, in dem Sinne, dass es uns überhaupt erstmal ermöglicht, bestimmte Organisationen miteinander zu vergleichen, vor dem Hintergrund, dass sie eben dieser Gestalt, der metatheoretisch bestimmten Gestalt einer People Processing Organization irgendwie sozusagen, dass sie sich darin treffen. Und darüber können wir sie dann vergleichen. Und dann im Laufe der empirischen Analyse wechselt das Tertium Comparationis, vor allem im Zuge der empirischen Arbeit, dahingehend, dass wir Gemeinsamkeiten über Kontraste verschiedener Fälle herausarbeiten, die dann wiederum auf Orientierungsebene zu als Tertium Comparationis begriffen werden können. Das heißt, wir sind sozusagen flexibel im Umgang mit unserem Tertium Comparationis und können darüber dann auch ganz Unterschiedliches sehen, je nachdem, auf welchem Abstraktionsniveau vielleicht und in welche Richtung wir das Tertium Comparationis herausarbeiten und verschieben.
Ja, genau. Im Prinzip macht oder im Prinzip vollzieht sich in dieser Arbeit auch wieder das, was die dokumentarische Methode ja generell auszeichnet, nämlich der Bruch mit dem Common Sense, während es am Anfang noch sehr auf Common Sense-Ebene liegt. Das Tertium Comparationis geht es sozusagen mit zunehmender Analyse in dem Bereich des habitualisierten Handlungspraxis über.
Auch im Folgenden geht es noch einen Moment lang um grundlagentheoretische Fragen beziehungsweise um einen Dissens in Anbetracht von dominant gesetzten metatheoretischen Bezugsrahmen. Danach stellen wir noch Fragen zur Zukunft und zur Weiterentwicklung der dokumentarischen Methode. Ihr werdet merken, dass wir uns schon dem Ende zubewegen. Unsere Interaktionen im Gespräch nehmen zu und das möchten wir nicht zusätzlich durch weitere Metakommentare stören. Wir hören also jetzt einen längeren, letzten Teil des Gesprächs.
Ja, vielleicht kann man auch sagen, mit der praxeologischen Wissenssoziologie kam es dann doch noch zu einer späten Versöhnung mit Luhmann und auch dann in der Arbeit der Professionalisierungsforschung. Wir wissen nicht, was Luhmann dazu gesagt hätte, aber zumindest spielen ja viele Theorieelemente von ihm weiterhin eine prominente Rolle.
Das war mit Luhmann dann noch etwas vielschichtiger. Es ging ja darum, dass er nicht so bereit war, sich darauf einzulassen, die Damen. Das ist ja auch so ein Punkt. Die Frage ist, was stellst du als obersten Bezugsrahmen? Wenn du verschiedene paradigmatische Strömungen damit verbinden willst, dann musst du eine nehmen und die andere versuchen zuzuordnen. Also beispielsweise, dass ich die phänomenologische Soziologie, die ordne ich ein in die praxeologische Wissenssoziologie, was natürlich die Phänomenologen nicht so dolle finden. Ne? Also die Berger-Luckmann-Schule und so. Und bei Luhmann habe ich halt die Ethnomethodologie genommen letztendlich und habe da versucht, da zuzuordnen. Das findet so ein Typ wie Luhmann natürlich nun gar nicht gut. Also ich meine, und der hat ja sich da auch in meinem Diplom-Gutachten halt so geäußert, Dissertationsgutachten so geäußert, dass diese amerikanischen Reimporte, nicht so besonders amerikanische Reimporte und so, habe ich da verwendet. Das klingt so, als ob ich vergammeltes Obst wieder aus den Staaten zurückimportiert habe.
Das ist halt nett. Was ich fragen wollte, jetzt mal was Aktuelleres oder was zu den aktuellen Entwicklungen der Methode. Während das ja am Anfang und der Anfangszeit noch sehr begrenzt war und auch viel mit dir zu tun hatte, gibt es ja heute viele Menschen, Personen, die an der Methode weiterarbeiten, die sowohl methodische Schritte ausarbeiten als auch grundlagentheoretische Kategorien prägen und so weiter. Wie siehst du das? Ist das mit irgendwelchen Emotionen für dich verbunden? Oder?
Das habe ich, was ich vorhin sagte, glaube ich, das läuft ja ein bisschen darauf hinaus, dass ich doch mich als normalerweise sehr tolerant bin gegenüber der Verwendungsweise der dokumentarischen Methode. Also empfindlich reagiere ich, wenn ich eben meine, dass solche grundlegenden methodologischen Prinzipien der Analyseeinstellung und oder meinetwegen auch dann diese so metatheoretische Voraussetzung, an denen das Theoriegebäude hängt, wie ich es bevorzuge. Also wenn die halt plötzlich umgedreht werden. Und zwar so, dass man den Eindruck hat, die Leute, die argumentieren so, als ob das ich bin, der das also vertritt. Und das ist das Schwierige dabei, verstehst du? Also nicht, wenn jemand kommt und sagt, okay, also hier, das ist, ich mache das aber lieber so mit der Bildinterpretation, sondern wenn jemand kommt und sagt, okay, also das ist genau das, wie ich das auch so machen würde. Also mich auch sich auf mich bezieht dabei. Und da, glaube ich, bin ich etwas empfindlich. Das ist, und zwar auch deswegen, weil ich dann befürchte, dass ich dann auch falsch verstanden werde. Das ist natürlich der Kernpunkt, dass ich jetzt nicht, dass ich gern richtig verstanden werden würde. Nicht unbedingt, dass ich da Kritik oder sowas ist ja nicht der Punkt, dann nicht mein Problem. Sondern sozusagen, wenn jemand so argumentiert, als ob er genau das tut, was ich auch mache, und dann aber doch was anderes entwickelt. Da reagiere ich empfindlich. Also mit Kritik ist sowieso der Punkt, was mich immer wieder wundert. Es gibt ja wenig Kritik an der dokumentarischen Methode als solcher. Also ich habe immer darauf gewartet, dass da Leute kommen und jetzt die Methode kritisieren. Und also vor allem methodologisch und erkenntnistheoretisch. Also was ich natürlich eine Zeit lang passiert ist, ich bin ignoriert worden einfach. Ne? Das ist natürlich der effektivste Weg, um mit anderen Positionen umzugehen. Du ignorierst sie einfach. Also du ignorierst sie nicht mal, indem du zwar sie erwähnst, aber nicht wirklich darauf eingehst. Dann kannst du also sowas kenne ich natürlich. Ne? Also gerade von Seiten hier der dominanten halt in der Soziologie dominanten phänomenologischen Soziologie, die auch im interpretativen Paradigma so einige Sachen entwickelt hat, wenn auch nicht so besonders konturiert, und die haben wir ja schlicht ignoriert, also eine Zeit lang, und das ärgert natürlich auch, ne? Ich meine, das ist aber ich bin auch selber schuld, weil ich immer mein Ding gemacht habe und mich ein bisschen auch rausgehalten habe, aufzutreten bei Gelegenheiten, wo ich sozusagen einfach per Auftritt nicht mehr zu ignorieren gewesen wäre. Meine Teilnahme an Kongressen ist etwas, was das ist nun wirklich kein Ruhmeszeichen. Also ich, das kann man, wenn ich später, einer späteren Generation von Soziologinnen angehört hätte, hätte ich damit niemals eine Professur bekommen, mit dieser Art, wie ich mich dem entzogen habe, mich zu präsentieren. Ne? Und auch danach, nachdem ich eine Professur hatte, habe ich mich dann erst recht gedacht, na gut, dann hast du jetzt deine. Ich habe das auch hier meiner Frau immer gesagt, also gib mir hier endlich mal eine Professur und dann mache ich mein Ding. Das habe ich dann ja auch gemacht. Allerdings, ich bin da nicht stolz drauf, aber es ist so, das ist das, was mich einfach was mir einfach Spaß gemacht hat. Und nämlich mit Studierenden zu arbeiten, mit Doktorandinnen zu arbeiten und da Sachen weiterzuentwickeln und nicht mich da jetzt wieder auf den nächsten Kongress zu gehen und da mit Leuten, mit denen man ja gar nicht empirisch arbeiten kann, sondern mit denen muss man halt Ergebnisse vorstellen und so, habe ich natürlich ein paar Mal gemacht, aber immer mehr dann, wenn ich dachte, dass es für andere, die halt, für die es auch wichtig ist, dass ich mal da auftrete, dann, die dann auch enttäuscht sind, wenn ich nicht auftrete, dass ich dann doch mal dahin muss. Aber es ist selten, ne? Also.
Ich würde die nächste Frage stellen, Philipp, oder willst du? Wenn wir die Zukunft schauen, was würdest du dir wünschen von der Entwicklung der Methode?
Ja, das ist, ich weiß ja selber nicht so genau, was ich jetzt demnächst
für die nächste Frage
machen will. Also ein Punkt war sicherlich, dass ich doch nochmal etwas Theoretisches schreibe zu diesem Praxisbegriff. Also weil das ja auch jetzt wieder als Frage, oder damit zusammenhängt natürlich mit dem Theoriebegriff, der Bruch mit dem Common Sense und so, Theorie-Praxis-Verhältnis in diesem Sinne. Das ist das andere. Also was ich mir wünschen würde, wäre jetzt nochmal, also für meine eigene Forschung nochmal, das Bildinterpretation stärker zu machen. Also nicht Video, weil Video ist immer das Problem, dass die Leute dann doch den Text dann heranziehen und damit sozusagen die Chancen, die eine reine Bildinterpretation mit sich bringt, dann nicht nutzen. Und das ist natürlich unheimlich aufwendig, das ist klar. Das ist aber gerade deswegen und das mit hohen Fallzahlen dann auch machen würde. Da ich glaube, ich habe in den Kontexten auch mal schon so mich geäußert. Also mal eine Typenbildung mit hohen Fallzahlen auf der Basis von Bildinterpretationen. Das wäre so etwas. Aber insgesamt die Weiterentwicklung der Methode. Ich bin ja gespannt darauf und bin neugierig, wie meinetwegen jetzt diese Digitalisierung der dokumentarischen Methode, wie sich das weiterentwickelt. Ich bin deswegen besonders gespannt, weil ich so wenig Ahnung habe. In meiner Generation ist der Bezug zu digitalen Dokumenten ja doch nicht so ausgeprägt. Also obwohl ich schon, wenn es die Schreibarbeit geht, ja, nun, da keine Probleme habe. Aber halt, was jetzt sozusagen die methodische Weiterentwicklung auf dem Wege der Digitalisierung anbetrifft, da habe ich mich nicht genügend mit befasst. Aber ich bin unheimlich neugierig darauf, wie das weitergeht. Also wirklich, ich bin da jetzt ziemlich offen und da das, also der Burkhard Schäffer, der das machte, also da sind wir zwar nicht überall einer Meinung, aber grundsätzlich verspreche ich mir schon dass da wirklich eine Weiterentwicklung dann stattfindet. Ne? Also das ist, aber ich habe keine Ahnung. Also ja, ich könnte natürlich da mich ein bisschen stärker einarbeiten, bin ich im Moment nicht so motiviert dazu, aber
Burkhard Schäffer hat ja auch jetzt experimentiert gerade mit KI, die reflektierende Interpretation macht. Wir hatten ja auch am Anfang über KI gesprochen. Ja, also irgendwie schließt sich da auch ein Kreis.
Und naja, also gut, das kommt immer darauf an, welche Ansprüche man erhebt. Welche Ansprüche man erhebt, was man damit leisten kann. Und wenn man sozusagen doch dann allzu viel Analogien zwischen der Maschine und dem menschlichen Gehirn, dann, was war ja das vorhin das Thema, dann bin ich sehr reserviert gegenüber solchen Argumentationen und das wird ja immer gemacht, in den Medien vor allen Dingen. Also so naiv, also finde ich das nur Leute, die wirklich jetzt, sagen wir mal, die wirklich Ahnung haben, wie früher hier Josef Weizenbaum, die sich darüber hinwegsetzen, der selber ja die KI, die sogenannte, mitentwickelt hat und der dann sich plötzlich darüber lustig macht. Sowas finde ich gut, aber es gibt nicht so viele Leute, ne? Die sich darüber lustig machen. Also
viele Anhänger dieses Versprechens und der Sichtweise. Eine Frage wäre auch eine größere. Wie hat sich deine Sicht auf soziale Wirklichkeit verändert durch die dokumentarische Methode? Bietet sie dir zum Beispiel auch Erklärungshilfen für den Alltag? Also betrachtest du das Tagesgeschehen dadurch anders?
Also das Tagesgeschehen vielleicht schon, also wenn es darum geht, in den Medien das Tagesgeschehen zu verfolgen. Vor allen Dingen aber auch in der Frage, die Problematik der medialen Darstellung, natürlich, das ist ein großes Ding. Also weil sozusagen vorsichtig zu sein mit dem, dass man aus dem, was die Medien einem da darstellen, wirklich Schlüsse zieht über das, was da halt letztendlich passiert ist, ist ein wichtiger Punkt. Da glaube ich schon auch. Und natürlich auch über so Argumentationslinien von Politikern, also hier so kausale Argumentationsdinger und so, da schon. Aber was meinen eigenen Alltag anbetrifft jetzt, was ich hier im Umgang meiner Frau oder so oder meinen Töchtern, da würde ich um einen Teufel tun. Also mich da, also ich meine, das war früher, habe ich mich da immer da schon drüber aufgeregt. Also ganz früher, als ich Soziologie zu studieren, da gab es dann die Familiensoziologie und dann gab es Kollegen da oder Kommilitonen und spätere Kollegen, die halt dann angefangen haben, ihre familiale oder ihre Erziehungspraxis ihrer Kinder nach familiensoziologischen Erkenntnissen auszurichten. Und ich fand das so schrecklich. Und also ich würde, das würde ich niemals machen. Also meinen unmittelbaren Umgang im Alltag hier jetzt anzufangen, ich mache das höchstens mal aus Spaß. Also so, wenn ich mit meiner Frau streite oder so, dann sage ich, fange ich mal an und werfe mal so eine analytische Kategorie da rein. Auf die komische Tour weiterzuführen oder so. Aber ich würde niemals ernsthaft, also meinen eigenen Alltag da. Und das hat auch keinen Sinn. Also das ist ja gerade dieser Punkt auch mit der Professionalisierungsdebatte, dass man sozusagen den eigenen Habitus dann irgendwie, die Veränderung des eigenen Habitus durch Reflexion, also theoretisierende Reflexion, und das ist ja auch so ein Ding, wo nicht begriffen wird, was das mit der Praxis eigentlich auf sich hat, dass man den eigenen Habitus nur verändern kann in 10-jähriger Praxis vielleicht. Also ich meine, wenn du halt da dich professionalisierst, dann ist das eine Habitusveränderung eigentlich immer. Aber die findet ja nicht durch Reflexion statt, sondern die findet dadurch statt, dass du dieser Praxis dich auslieferst und halt dich da irgendwo mit arrangierst. Und vielleicht kannst du im Nachhinein dann noch was erkennen, was da passiert ist, in gewisser Weise. Aber die eigene Praxis zu steuern durch solche Reflexionen. Also das jetzt bis zum gewissen Maße sollte man natürlich schon in Anspruch haben, diese Praxis auch zu reflektieren. Aber so weit gehen, dass man den eigenen Habitus ohne weiteres verändert, also das wäre, das ist... Und deswegen schon alleine würde ich niemals das hier in meinen Alltag da. Ja gut, ich meine, es geht natürlich kann man das auch machen. Man kann halt versuchen, Distanz zu gewinnen, indem ich jetzt halt Videoaufzeichnungen mache von unserem Abendessen in der Familie und dann setze ich mich später hin und kriegt man irgendwas raus. Aber hilft nicht, um den familialen Alltag dann zu bewältigen.
Und gibt es für dich so Situationen, weil du jetzt, also wenn wir das so spielerisch betrachten, ne? Also ja. Einfach als wie so eine Brille, die du so aufsetzen kannst oder auch nicht, gibt es für dich trotzdem, weiß ich nicht, wenn du dir vorstellst, du sitzt in einem Café irgendwo und manchmal passiert etwas und dann setzt du die Brille auf, um das irgendwie mal so spielerisch durchzugehen. Wäre das eine bestimmte Weise, dann eine Szene zu beobachten?
Ja, aber das Problem ist, ich bin sehr langsam. Ne? Also ich brauche sehr lange. Wenn ich eine Interpretation machen will, mit der ich einigermaßen zufrieden bin. Also was sicherlich ein Punkt ist, wenn man jetzt viel Bildinterpretation macht, dass man kooperierte Praktiken, dass man einen Blick hat für bestimmte kooperierte Praktiken. Also wenn Widersprüche da sind in der kooperierten Praxis und dem, was diese Person dann sagt oder so, solche Sachen, kriegt man schon mal einen gewissen Blick dafür. Aber ich würde mich hüten, sozusagen so schnellschüssig jetzt da versucht zu. Das ist nicht valide, sondern sozusagen dann mir ein Bild dieser Person zu machen, weil ich jetzt mal kurz diesen Eindruck hatte, würde ich nicht machen, weil das, also natürlich in Situationen, wo es wirklich kritisch ist, sich dann zu entscheiden, Da kann es hilfreich sein, wenn man jetzt dann doch ein bisschen geübt ist in so Beobachtungen. Aber nicht jetzt, um mir dauerhaft jetzt ein Bild zu machen von Menschen oder Situationen. Also da brauche ich längere Zeit dann.
Wir sind auf die Frage gekommen, weil wir gestern im Biergarten saßen noch zum Abendessen und alles vorbereitet haben. Und dann hatten wir so eine Szene, die zumindest den Alltag kurz aufgerissen hat. Und wir dachten, wie würde das jetzt jemand dokumentarisch ad hoc interpretieren? Also die Situation war nur, dass von hinten plötzlich der Koch hervorkam und erst uns angesprochen hat, etwas aufgebracht, wem denn das rote Corvette gehört, die unten am Wasser steht. Der Bademeister würde sich aufregen und das auch schon fotografieren. Und während wir sagten, nee, keine Ahnung, hat der Nachbartisch sich gemeldet. Dann haben die über den Bademeister geredet, dann ist einer von denen aufgestanden, die da zu viert saßen. Und der hat aber auch so ein Marineabzeichen auf dem T-Shirt, ist runtergerannt und hat noch so gezeigt zum Koch. Und die haben sich gemeinsam über den Bademeister aufgeregt und dann war es auch schon wieder gewesen. Aber es war so ein, haben wir uns auch gefragt, so Dokumentar steckt da so viel drin jetzt hier in der schnellen Situation, ne, die man aber dann nicht auf Video
hat. Also er hat euch für den Bootseigner gehalten dann, oder?
Erst hat uns für den Bootseigner gehalten. Ja, aber uns wurde sofort klar, es muss um eine reiche Person gehen, wenn so ein Auto da steht und
Achso, das war kein Boot, sondern ein Auto.
Ein Auto stand zu nah am Wasser, genau.
Aber ich dachte, das wäre ein Boot.
Nee, ein reiches Auto, was war das?
Also wir haben dann darauf beschlossen, dass der Autobesitzer auch Bootshalter ist. Mhm. Von dem, was er trägt, dann hat er hier so einen, dicken Schlüsselanhänger, so eine Holzkugel für einen wichtigen Schlüssel, den er offensichtlich nicht einfach so irgendwo liegen lassen möchte und auch nicht in seiner Tasche vergessen möchte. Ja, und dann haben wir uns gefragt, ja, wie könnte eigentlich so eine Ad-hoc, also einfach spielerisch, ne, so eine Ad-hoc-Interpretation aussehen, wie gehen wir da vor? Also
ich habe das jetzt so interpretiert, dass wir die Gestalt geschlossen haben irgendwie. Mhm.
Aber eine Frage hätte ich, glaube ich, noch. Es geht eigentlich nur noch darum, also ich würde sagen, letzte Frage, oder hast du noch eine, die da groß brennt? Da wäre jetzt nur noch die Frage, ob du noch was mitgeben willst, ob du noch was sozusagen sagen willst an die Hörerinnen und Hörer, was wichtig ist, Bezug zur Methode der Entwicklung, Bezug zu dir.
Das ist jetzt schwierig.
Also, Zeit lassen.
Weil das
alle Pausen können wir raus.
So Kontext enthobene Äußerungen an den Leser oder an den Hörer, dann müssen wir ein gewaltiges Generalisierungspotenzial aufweisen. Müsste ich ja dann also ein Rat fürs Leben oder so.
So was. Wie geht es uns allen besser? Nein, du musst doch nichts sagen. Wir können das auch ein anderes Ende schneiden.
Ich hätte vielleicht noch eine Frage. Nee, letztes Mal haben wir, glaube ich, auch damit geendet. Du hast jetzt an vielen Stellen bei der Entwicklung der Methode und im Kontext von Emotionen gesprochen. Es ging um den Mut derjenigen, die zu irgendwie interessanten Arbeiten führten, von Leuten, die sich mutig waren, was Neues auszuprobieren. Es ging um die Unzufriedenheit hinsichtlich deiner Dissertation. Es ging um Spaß, den du erlebst hinsichtlich der Arbeit mit Studierenden und auch deiner Entscheidung, dein Ding zu machen. Es ging, glaube ich, auch um, was hatte ich mir noch aufgeschrieben, Langeweile, vielleicht in der Auseinandersetzung mit bestimmten etablierten Theorien. Ja. Gibt es sonst noch bestimmte Emotionen, an die du dich erinnerst oder die du so nennen kannst, die in der Entwicklung der Methode noch eine Rolle gespielt haben? Vielleicht auch noch eine Anekdote dazu.
Naja, was ja sozusagen sich so durchzieht, wenn ich mir da rückblickend selber beobachte, was man zu einem gewissen Grade, gewissen Grenzen, kann man das ja, also ohne jetzt meinen Habitus hier zu explizieren, dann würde ich ja sagen, dass ich doch diese Offenheit, immer dann, wenn ich da besonders offen herangegangen bin, an so Projekte, beispielsweise mein Habilitationsprojekt, dass es dann immer der Erkenntnisgewinn eigentlich immer am größten war. Ne? Das heißt also konkret mein Habilitationsprojekt, eine Offenheit in der Methode. Die Methode war ja noch völlig, also nicht völlig offen, weil durch Mangold gab es ja zumindest was das Gruppendiskussionsverfahren angeht, so gewisse Ideen, die ich aufgegriffen habe und wo ich natürlich sehr mich gefreut habe, dass er das auch super fand. Da war schon, aber die Methode als solche war ja noch nicht da. Und also auch das jetzt wieder dann noch methodologisch nochmal zu begründen und so weiter. Auf der anderen Seite etwa typisch an meiner Habilitationsschrift. Ich habe mich ja nicht angeschlossen. Das war ja viel in dem Bereich der Jugendforschung, Jugendtheorie. Ich bin aber höchstens in der Einleitung von meiner Habilitationsschrift mal kurz auf Jugendtheorien eingegangen, aber auch mehr darauf, was das Ungenügende an der Jugendforschung ist. Aber nicht jetzt. Ich habe ja keine Anschlüsse gesucht. Und also das ist so ein Element von Freiheit, dass man sich jetzt nicht gezwungen fühlt, hier die Anschlüsse zu suchen. Also das war typisch für die. Ich hätte ja auch niemals das Projekt bewilligt bekommen, weil ich eben mich so verhalten habe, dass ich auch in dem Antrag im Grunde, der hing auch irgendwie in der Luft. Also für die Gutachter war nur klar, das ist Mangold. Und Mangold freut sich über dein Gruppendiskussionsverfahren. Mangold ist auch inzwischen schon alt, war er 60 Jahre alt. Er kommt jetzt sozusagen das Alter, wo er mal einen Rückblick. Und dann haben die das honoriert, ne? Muss man ganz klar sagen. Also Mangold war ein sehr bekannter DFG-Gutachter. Er hatte Einfluss. Er war beliebt, toleriert. Und die haben gesagt, okay, bewilligen wir mal dieses Projekt für Mangold. Muss man ganz klar sehen. Denn da war nichts mit theoretischer, also gegenstandsbezogener theoretischer Verortung. Und auch grundlagentheoretisch war das ja auch noch sehr dürftig verortet, metatheoretisch. Und diese Offenheit ist aber genauso eine Situation, wo man sich dann befreit fühlt, jetzt auch ständig in der Auswertung von Daten daran zu denken, mein Gott, wie stimmt das jetzt mit der Theorie von Dingsbums? Kriege ich da jetzt den Anschluss hin? Der Diskurs in der Jugendtheorie, der geht doch in die Richtung und da muss ich doch jetzt versuchen, einen Anschluss zu finden. Null. Und das ist das, was sozusagen mich immer befreit hat auch. Ja, also man kann ja sagen, okay, das kann auch Hilflosigkeit produzieren, weil man hängt ja da irgendwie in der Luft und weiß jetzt nicht, wenn man mal in Schwierigkeiten kommt mit der Auswertung, dann kann man sich ja zumindest festhalten an bestimmten Theorien und so. Und aber das ist eigentlich dieser Punkt, was ich auch mal genannt habe, so eine gewisse Naivität da heranzutragen. Und ich habe ja auch immer versucht, in die Offenheit, in der Betreuung von Dissertationen, eine Offenheit den Leuten nahezubringen. Und damit, was natürlich wiederum mit meinem mangelnden Respekt vor gegenstandsbezogenen Theorien auch zu tun hat, ist ja klar. Also nicht mangelnder Respekt vor Grundlagentheorien, wie jetzt Luhmann, Ethnomethodologie, Mannheim, Bourdieu, überhaupt nicht. Aber mangelnder Respekt vor diesem, was da so in den alltäglichen Diskursen an gegenstandsbezogenen Theorien über Jugend, über Jugendgewalt, über kursierte. Mein Respekt war da nie sehr groß. Ne? Also das hat erleichtert das natürlich. Wobei ich jetzt nicht sagen will, dass mein mangelnder Respekt jetzt immer so total berechtigt war. Das will ich jetzt gar nicht damit sagen. Ich will nur sagen, ich hatte den Respekt nicht. Und das war für mich dann halt ein Stück Befreiung. Also
ich finde, das ist ein sehr schönes Schlusswort, muss ich sagen. Mhm. Dann würde ich mich an der Stelle bei dir bedanken, Ralf, dafür, dass wir hier mit dir sprechen konnten, für den interessanten Austausch. Ja, danke für das Gespräch.
Mhm. Vielen Dank. Ja, ich bedanke mich natürlich hier überhaupt, dass ihr mich so lange zu Wort kommen lässt. Ich bin da pausenlos, ich durfte hier meine Ideen verbraten. Also, ja, danke.
Okay, an der Stelle wollen wir auch erstmal für diese Folge uns verabschieden. Wir hoffen, ihr hattet wieder erkenntnisreiche Momente und auch ein wenig Spaß beim Hören. Und wie immer würden wir uns freuen über Rückmeldungen, auch zu dieser Folge. Ihr findet unsere Kontaktdaten über unsere Website www.lebendige-methode.de. Und Philipp, wer ist denn eigentlich der nächste Folge dran, wenn wir heute abgeschlossen haben mit Ralf Bonsack?
Unser nächster Gast ist Arndt-Michael Nohl. Er ist ausgewiesener Forscher mit der dokumentarischen Methode und Professor an der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg.
Also auch sehr spannend.
Danke auch von mir und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.